Herr Jesus, es fällt so schwer, oft nach vorne zu blicken. Wir halten so gerne fest an dem Alten, was uns bindet und binden will und gefangen hält. Wir können so schwer abgeben und ablegen und uns so schwer den Blick uns frei machen für das Ziel, das vor unseren Augen steht. Du hast mit jedem Einzelnen von uns seine eigene Geschichte, seine eigenen Wege. Immer wieder dürfen wir aber eines tun, wo immer wir stehen, aufwärts froh den Blick erheben zu dir, im Geiste, auch wenn wir dich nicht sehen, so dürfen wir dich doch schauen, in dem, was wir von dir empfangen haben durch den inneren Menschen, in dem Wort, das wir hören und lesen und in der Gemeinschaft. So segne den heutigen Abend und rüste uns zu für die Tage, die vor uns liegen. Gib Gnade, dass wir das Empfangene verarbeiten können, weitergeben können und darin wachsen können. Segne uns und schließe uns zusammen in deinem Frieden. Segne diese Städte, dieses Haus. Segne unsere Familien, unser Haus, unsere Häuser, die wir zurückgelassen haben. Bewahre alles in deinem Frieden, Herr Jesus. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
So, nun wird gleich Bruder Jugel beginnen.
Ich möchte eingangs ein Wort lesen aus Sprüche 4, Vers 1 bis 3, welches von der Erziehung des Sohnes Gottes, aber auch von der Erziehung der nachgeborenen Söhne von dem Vater spricht. Höret, Söhne, die Unterweisung des Vaters und merket auf, um Verstand zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch, verlasset meine Belehrung nicht. Das sagt der Sohn Gottes, als die Weisheit Gottes. Denn ein Sohn wurde ich meinem Vater, ein zarter und einziger angesichts meiner Mutter. Hier wird das Werden des Sohnes Gottes für seinen Gott und Vater angesprochen. Ein Werden, auf das wir dann noch bei unserer Betrachtung zurückkommen wollen. Und nun beschäftigen wir uns heute Abend mit Jakobus 1. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen in der Diaspora, in der Zerstreuung unter den Völkern, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder. Nun heißt es wörtlich, wenn ihr in buntfarbige Versuchungen hineinfallet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt oder Tragkraft bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Zunächst einmal bis hierhin. Ist das Zynismus, wenn dieser Mann Gottes, dieser Sklave Jesu Christi uns sagt, wir sollten uns darüber freuen, wenn wir in mancherlei Versuchungen, in buntfarbige Versuchungen hineingeraten, so dass es uns grün und blau vor Augen wird. Und es ist wirklich so, und es ist eine Frage, warum sind wir Gotteskinder trotz der Wiedergeburt immer noch mit Sünde behaftet? Warum ist nur ein Neues geworden? Warum ist nicht alles neu geworden mit der Wiedergeburt? Warum stehen wir in einem solch pausenlosen Kampf des Glaubens, der allerdings ein schöner Kampf ist, um des Zieles willen, das der Herr Jesus garantiert? Warum erleiden so viele Kinder Gottes Anfechtungen, Nöte, Versuchungen, Drangsale, dass sie an zu schreien beginnen? Warum gibt Gott seine Heiligen dahin? Und die Warum-Frage ist wirklich eine bittere Frage seit den Tagen Hiobs. Wissen Sie, wenn ein Mensch, der nichts glaubt, leidet, hat er es leichter als ein Kind Gottes. Er schiebt alles auf den evolutionären Kampf ums Dasein zurück oder auf ein Schicksal oder auf ein Fatum, das ihm überkommt, wie ein Würfelspiel. Aber Kinder Gottes fragen sich immer, warum Gott tust du das? Warum geschieht das gerade mir? Und da ist es schon ein weiter Weg und es bedarf der göttlichen Erziehung und Pädagogik durch den Heiligen Geist, bis wir uns darüber freuen, wenn wir in allerlei Versuchungen hineingeraten, in buntfarbigste Versuchungen der Kinder Gottes, der Glieder am Leibe des Christus, weil diese Versuchungen einen Zweck und ein Ziel haben. Alle diese Kämpfe und Nöte, sie sollen Bewährung in uns ausgestalten oder Erprobung unseres Glaubens, Ausharren und Tragkraft. Das Wort Hypomone heißt nicht nur Geduld, sondern heißt Tragkraft. Wir sollen als Menschen des Glaubens schließlich und endlich dastehen als solche, die tragen können, auch für andere, so wie Paulus es getan hat, der die Lasten anderer noch mit übernommen hat, die Leiden des Messias und an seinem Leibe noch für andere erstatten wollte. Da würde doch vielleicht, so möchten wir fragen, eher gelten können, um jene Ziele zu erreichen, nämlich der Vollkommenheit und der Vollendung, was in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 geschrieben steht. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Das sind hier die heiligen Schriften des Alten Testaments. Die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Adam Gottes, der Mensch Gottes, vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Das wäre doch vielleicht ein besserer Weg, ein bequemerer, lustvollerer Weg, durch das Studium und die Kenntnis der Heiligen Schriften so ausgerüstet zu werden, dass wir das Ziel erreichen, das uns in der Sohnschaft gesteckt ist. Die zweite Frage wäre die, wenn Jakobus hier sagt, dass er den Wunsch habe, dass durch das Ausharren und die Tragkraft der Heiligen, die in der Versuchung ausgebildet wird, ein vollkommenes Werk des Heiligen Geistes erzielt werde, sodass die Heiligen vollkommen und vollendet seien und in keiner Beziehung Mangel haben. Ist das eine fromme Illusion? Wenn Sie das Neue Testament, auch Paulus, oberflächlich lesen, werden Sie oftmals auf solche Stellen stoßen, wo Sie meinen, hier hat er überformuliert. Das kann nicht stimmen, wenn ich es messe an der Realität meines geistlichen Lebens und an der Realität der Gemeinden, zu denen ich gehöre und die ich kenne. Aber das ist nur so bei einem oberflächlichen Lesen. Wenn wir den Dingen wirklich auf den Grund gehen, schließen sich auch diese Worte uns auf. Vollkommen und vollendet sein zeigt uns das Ziel, zu dem uns der Herr Jesus hintragen will, wie wir es heute früh gehört haben. Er, der uns zu lieben begonnen hat. Er liebt uns bis zum Ziel, bis zur Vollendung und trägt uns bis zu diesem Ziele durch. Vollkommen sind wir in Christo Jesu ohnehin. Es ist keine moralische Vollkommenheit, sondern es ist die Vollkommenheit durch die Wiedergeburt. So wie ein Säugling durch die Geburt, wenn es eine normale Geburt ist, vollkommen ist. Alles ist in ihm angelegt, alles ist in ihm vorhanden. Er hat alles, was er später braucht. Es muss nur noch ausreifen, in Reifeschüben und Ausgestaltungen. Diese Reifeschübe können unangenehme Züge annehmen, wenn am Ende eines dritten Jahres ein Kleinkind beginnt, zum ersten Mal das Experiment seines Willens zu versuchen und die Grenzen gegen den Willen der Eltern immer weiter hinauszuschieben. Willensfindung nennt dies der Psychologe. Und noch dramatischer wird das dann in der Pubertät, besonders in unseren Zeitläuften. Wenn sich der Mensch wiederum in einem Reifeschub hin zum Erwachsenen gestalten will. Aber schon der Säugling ist vollkommen. Wir sind vollkommen in Christo Jesu durch die Wiedergeburt, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Das dürfen wir glauben. Und wir sollen vollendet werden. Wir sollen wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und schließlich und endlich die volle Mannesreife erreichen in Christo Jesu und zum Ziele kommen, das er sich für uns vorgesetzt hat und von dem er nicht ablassen will und nicht ablassen wird. So lieb uns das vielleicht wäre. Und er setzt alle Maßnahmen ein, um dieses sein dezidiertes Ziel unserer Vollendung zu erreichen in unserem Leben. Und dazu gehören auch die Kämpfe, die Versuchungen, die Nöte, die Glaubensproben, die Belastungen. Wir sollen vollendet werden oder wie es wörtlich heißt, wir sollen das volle Erbteil erreichen. Das Angeld des Heiligen Geistes ist uns schon jetzt gegeben. Bis zur Volleinlösung des Erbes am Tage des Herrn Jesus, wenn er uns zum vollen Erbteil führen will. Hier haben wir wieder beides, die grundsätzliche Vollkommenheit und die Ausreife hin zur Vollendung. Und dazu brauchen wir die rechte Ernährung durch das Wort Gottes. Schon das Kindlein in Christo braucht die wortgemäße, unverfälschte Milch des Evangeliums. Keineswegs die vernünftige Milch, die wortgemäße Milch. Und wenn es dann heranreift, einem Säugling wird man ja nicht sagen, ich gehe jetzt ins Theater und wenn du Hunger hast, dann geh an den Kühlschrank und hol dir dort eine Ölsardinenbüchse heraus. Der muss anders ernährt werden, aber einem Erwachsenen kann man schon feste Speise zumuten. Und das tun wir ja auch hier, indem wir versuchen, einen Mangel auszugleichen, der weithin in den Gemeinden und Gemeinschaften vorherrscht. Nun geht es hier um die Versuchung. Leider hat die Bibel nur ein Wort für zwei völlig verschiedene Tatbestände. Einmal die Versuchung als Glaubensprobe Gottes, die zum Ausharren, zu unserer Bewährung und zu einer wachsenden Tragkraft führen soll. Und dann zum anderen die Versuchung zum Bösen. Wenn der Herr Jesus uns bitten lehrt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann ist eine Versuchung zum Bösen gemeint, der die Absichten der Finsternis zugrunde liegen. Während der Vater aller Vaterschaften möchte, dass wir als Söhne unsere Sohnschaft im Gehorsam erweisen, nämlich im Gehorsam, der nur bewährt werden kann in der Versuchung, will der Satan erreichen, dass wir fallen und dass wir liegen bleiben und dass wir stranden und das Ziel verfehlen. Mit der Versuchung. Der lebendige Gott, das werden wir dann noch lesen in Jakobus 1, versucht nicht zum Bösen, weil er selbst vom Bösen, vom Satan, nicht versucht werden kann. Es ist ein absurder Gedanke, dass Gott jemals zum Bösen versucht. Denn er hat ja das All für die, die nach dem Vorsatz berufen sind und die ihn, den lebendigen Gott, lieben, zum Guten angeordnet, damit in ihnen das Bild des erstgeborenen Sohnes ausgeprägt und ausgestaltet würde. Wie sollte er die Versuchung zum Bösen geschehen lassen in unserem Leben? Zwei Dinge noch hierzu. Die Versuchung kann zu einer Überschneidung des göttlichen Willens werden mit dem satanischen Willen. In der gleichen Versuchung kann Gott wünschen, dass wir durch unseren Gehorsam als Söhne vermehrt hineingestaltet werden in die Vollendung des Sohnesbildes. Und der Satan kann versuchen, in der gleichen Versuchung, dass wir zum Fall kommen. In 1. Petrus 4 steht dazu ein sehr wichtiges Wort. Dort heißt es in Vers 12 bis 13, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdartiges. Und dieses Wort im Griechischen meint das Dämonische. Als begegne euch etwas, das unmittelbar von Satan kommt, von den Dämonen. Sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuen könnet. Auch hier das Gleiche. Freude in der Versuchung, weil wir wissen, sie führt zu vermehrter Tragkraft. Und da stehen wir nun auf dem Sohnesweg, auf dem Weg des Sohnes Gottes. Schauen Sie einmal in die Evangelien hinein, etwa in das kürzeste Evangelium nach Markus. Dort empfängt der Sohn Gottes in seiner Solidaritätstaufe mit den Sündern die Fülle des Heiligen Geistes und damit die messianische Vollausrüstung. Und in diesem Augenblick geschieht das erste Werk des Heiligen Geistes an ihm. Was tut der Heilige Geist? Er wirft ihn hinaus in die Wüste. Er treibt ihn hinaus in die Wüste, wie es wörtlich heißt, damit er dort von dem Teufel versucht würde. Versucht Gott zum Bösen? Der Vater hat nur eines gewollt, dass der Messias, begabt mit der Fülle seines Geistes, seine Sohnschaft im Gehorsam erweist und vollendet in der Versuchung. Und dann kommt er zurück nach seiner Bewährung, nachdem er die Angebote des Fürsten dieser Welt ausgeschlagen hat, mit vermehrter Vollmacht. Hier haben wir die drei Dinge. Geistesempfang, Versuchung, Erweisung des Gehorsams, vermehrte Vollmacht. Er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Das ist außerordentlich wichtig. Wenn er nur in einem einzigen Stück dem Ansinnen des Feindes gehorsam gewesen wäre, wäre es ausgewiesen mit der Sohnschaft Gottes. Und ich möchte es einmal paradox sagen, dann wäre der Christus zu seinem eigenen Antichristus geworden. Und so sind wir solche, die vollkommen sind und die vollendet werden sollen bis hin zum vollen Erbe und sind auf den Christusweg gestellt. Der Weg des Erstgeborenen der Söhne ist auch unser Weg. Und dies ist nun der Weg eines Kindleins in Christo zum Manne in Christo. Zu einem Mann, der feste Zielstrebigkeit hat im Kurs, der Klarheit und Sicherheit hat in der Beurteilung des Weges durch den Heiligen Geist und der es erlebt hat, was der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 13 gesagt hat, dass durch die Gnade Jesu, durch die begierig aufgenommene Gnade Jesu, unser Herz fest wird. Diese feste Zielstrebigkeit eines erwachsenen Mannes, eines Vaters in Christo, ist nicht die Sturheit eines Roboters, ist nicht die Empfindungslosigkeit und eine geistliche Starrheit oder eine mangelnde Spontaneität im Geiste. Das nicht, das ist nicht gemeint. Wir werden gestellt auf den Christusweg. Und da möchte ich zunächst einmal 3 Stellen lesen aus dem Hebräerbrief, die kein Schreiber des Neuen Testamentes so genial formuliert hat. Hebräer 2, Vers 10 zunächst einmal. Denn es geziemte ihm, Gott, um des Willen das All und durch den das All ist, um viele Söhne zur Herrlichkeit bringen zu können, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden zu vollenden. So heißt es wörtlich. Durch Leiden zu vollenden. Dann schauen wir hinein im gleichen Kapitel in Vers 17 bis 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Angelegenheiten mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. Das ist das Werden des Sohnes Gottes, wie wir es am Anfang gehört haben. Sohn wurde ich meinem Vater, ein zarter und einziger angesichts meiner Mutter, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er nun denen zu helfen, die ebenfalls versucht werden. Da ist das hohe Priestertum Jesu ausgereift und vollendet worden. Ich möchte diese rätselhaften Sätze, möchte ich doch einmal etwas erklären. Als der Sohn Gottes noch in Gleichgestalt des Vaters war, unversuchbar vom Bösen, unsterblich, in der Allmacht des Vaters stand, in seiner Allwissenheit und Allgegenwart, in der Fülle des Geistes Gottes, vor seiner Erniedrigung, hatte er wohl einen vollkommenen Sohnesgehorsam. Ohne jeden Abstrich, in höchster Qualität. Aber dieser Sohnesgehorsam war noch nicht vollendet. Er konnte erst vollendet werden und zum Ziele geführt werden in der Konfrontation mit der tatsächlichen Möglichkeit zur Sünde. In der Versuchung und Anfechtung. Und glauben Sie ja nicht, der Satan hätte Kulissenschieberei gemacht, wenn es für den Sohn Gottes überhaupt nicht möglich gewesen wäre, zu fallen und zu sündigen. Wenn das nur so eine Art Theaterspiel gewesen wäre, um uns etwas vorzumachen. Nein, er hat gelitten bis aufs Blut, hat aber in seinen Versuchungen den Gehorsam in vollkommener Schönheit als der Sohn Adams vollendet, in den Tagen seines Fleisches. Deshalb nahm er Fleisch und Blut der Brüder an. Deshalb ist er uns in allem gleich geworden. Deshalb wurde er versucht wie wir, damit er nunmehr Mitleid zu haben vermöchte mit dir und mit mir und volle Barmherzigkeit mit allen den Seinigen, weil er weiß, wie es uns zumute ist im Kampf des Glaubens, in der Anfechtung, in der Not der Seele, in der Drangsal des Leibes, des Geistes und der Seele. Und dazu noch das bekannte Wort aus Kapitel 5, Vers 8. Ich möchte Vers 7 noch mitlesen. die in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, verbunden mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat, und er ist um seiner Frömmigkeit willen erhört worden. Wann denn? Bei seiner Auferstehung. Obwohl er Sohn war oder weil er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt hat. Den Gehorsam gelernt hat. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt, als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und so stehen wir auf dem Sohnesweg. Er wurde versucht in allem, in gleicher Weise wie wir. Da haben wir doch auch etliche Fragen. Wann, Jesus, du Sohn Gottes, hast du jemals Krebs gehabt? Wann warst du schizophren oder littest unter Depressionen? Der Sohn Gottes war der gesündeste Mensch, der je auf der Erde lebte. Sonst hätte er das Kreuzesleiden so nicht überstehen können. Er war der Adam Gottes in seiner Vollkraft, versucht in allem wie wir und in jeder Beziehung. Wissen Sie, wenn einmal in den kommenden Äonen der Vater an den Gliedern des Leibes des Christus seine gesamte Güte, seine gesamte Gnade wie bei einer Mustermesse ausstellen will, da wird er dann nachweisen, an einem jeden seiner Glieder, an einem jeden der Glieder des Christus, dass das wahr ist, dass er, der Christus, in allem gelitten hat und in jeder Beziehung. Da gibt es keine Ausnahme mehr. Epheser 2,7 steht dieses wunderbare Wort, dass der Vater in den kommenden Äonen den gesamten Reichtum seiner Güte an den Gliedern des Leibes Christi darstellen wird und will. Weil er Sohn war, hat er an dem, was er gelitten hat in seinen Versuchungen, den Gehorsam gelernt. Und weil wir Söhne sind, lernen auch wir in unseren Versuchungen den Gehorsam, Ausharren, Tragkraft, Geduld, Bewährung des Glaubens in der Glaubensprobe. Der Adam Gottes wird herangebildet in der Gegenwart. Und der Adam Gottes ist der Mensch Gottes. Dazu gehören wir alle, wenn wir glauben, wenn wir wiedergeboren sind. In den Timotheusbriefen steht einige Male das Wort, du aber, o Mensch Gottes. Dazu noch das Wort aus Prediger 12,13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Weisungen, denn das ist der Vollmensch. Der ganze Mensch, der Vollmensch, wie er war vor seinem Fall. Und in dieses Bild des Vollmenschen, des zweiten und letzten Adam, Jesus Christus, wie er von Paulus genannt wird, sollen auch wir hineingebildet werden. Ich möchte schon einmal in einem Vorgriff Vers 18 lesen, falls wir dann keine Zeit mehr haben, dass wir das nicht unter den Tisch fallen lassen, dieses kostbare Wort. Dort heißt es von dem lebendigen Gott, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt. Gott hat also einen starken Eigenwillen, so möchte ich einmal sagen. Es ist sein bestimmter, klarer, dezidierter Wille. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt. Das Wort ist der Same der Wiedergeburt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe seien. Was ist das für ein wunderbares Wort über die Gemeinde des Christus aus dem Munde des Jakobus. Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Was muss das für den Vater sein, wenn er in dieser dunklen Welt Menschen sieht, die da leuchten wie die Sterne des Himmels, darstellen das Wort des Lebens, Träger seines eigenen Geistes, seines eigenen Gotteslebens, unter all den anderen Menschen, die getrennt von Gott wie die Tiere sind. So sagt es der Prediger. Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe. Und jedes Mal, wenn der Vater dich anschaut und mich anschaut, alle Glaubenden anschaut, wird er wieder, nun rede ich menschlich, voll gewiss, dass er einst alle haben wird. Denn uns hat er ja schon. Und deshalb beugen wir als Erstlinge schon jetzt unsere Knie vor dem Vater aller Vaterschaften, um seinen Namen zu verherrlichen. Und unsere Zunge bekennt, Allherr ist Jesus, der Messias. Du bist unser Herr. Und nun wieder zurück zu Jakobus 1. Wir sollen in keiner Beziehung Mangel haben. Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen bereitwillig gibt und keinerlei Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein gespaltener Mann, die Psychos, ein Mann mit zwei Seelen, schizophren, wankelmütig, unstet in allen seinen Wegen. Ja, da haben wir nun wieder einiges zu schlucken bei dem großen Praktiker des Glaubens, der uns diese Dinge sagt. Er hat uns empfohlen, auf dem Christusweg zielstrebig zu sein und zielstrebig zu bleiben durch alle Widerstände hindurch. Und wenn wir Mangel haben, Mängel, die auf diesem Wege entstehen und die wir alle haben, dann dürfen wir dem Gott gegenüberstellen, der uns Weisheit gibt. Der uns Weisheit gibt aus der Fülle seines Herzens, freiwillig, bereitwillig, ohne dass wir ihn erst lange überreden müssen. Es waren ja die Baalspriester, die da meinten, sie müssten lange sprechen mit ihren Göttern, immer wieder neu, eine ganze Nacht hindurch, ganze Tage hindurch, damit sie endlich aufwachen vom Schlafe, so sagt Elias. Vielleicht sind sie in den Garten gegangen, Blumen pflücken, vielleicht gerade eure Götter. Weckt sie doch auf, ruft lauter. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht viele Worte machen wie die Heiden. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet. Er weiß euren Mangel. Auch euren Mangel an Weisheit, an heiliger Fingerfertigkeit, an heiliger Geistesgegenwart. Dazu Sprüche 2, Vers 1 bis 8. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, so dass du dein Ohr auf Weisheit merken lässest, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn Jehova gibt Weisheit. Aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat, auf für die Aufrichtigen, er ist ein Schild denen, die in Vollkommenheit wandeln, indem er die Pfade des Rechtes behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt. Er gibt Weisheit und mit der Weisheit auch die Gabe der Weissagung, so wie wir es gehört haben in einem der Dienste, ich glaube bei Bruder Schumacher, die Gabe der Weissagung, die im Grunde genommen alle anderen Gaben befruchten kann, auch die Seelsorge, in der wir vielleicht stehen, Gott gibt, freiwillig, bereitwillig, aus vollem ganzen Herzen Weisheit. Er enthält nichts Gutes vor. Dazu Psalm 84, das bekannte Wort in Vers 11. Denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben. Also nicht die Zeitschrift. Die auch, die gibt er auch, die müssen wir aber bezahlen. Aber die Gnade und Herrlichkeit, die er uns gibt, brauchen wir nicht bezahlen. Die dürfen wir annehmen. Aber wir sind ja so stolz, wir würden viel lieber auf Erbsen in den Schuhen bis nach Rom gehen. Wir würden viel lieber die härtesten Dinge vollbringen, uns selbst martern und kasteien, nur damit wir nicht sagen müssten, Gott, das hast du mir geschenkt, danke. Er wird nichts Gutes vorenthalten. Das ist ein Gott und er macht dabei keine Vorwürfe. Das ist ein Wort über unsere Vergangenheitsbewältigung. Viele Kinder Gottes quälen sich herum mit ihrer Vergangenheit, die längst bewältigt und vergeben ist. Gerade depressive Gotteskinder wühlen und graben im Erdreich herum, bis sie wieder die Dinge hervorholen können. Da denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der an den Schweinetrog gekommen ist. Und ich habe den Kindern in der Schule bei der Behandlung des Gleichnisses diesen Vagabunden so recht geschildert, wie er heute aussehen würde, bis es ihnen vor ihm geekelt hat. Und dann kommt der Heimweg und dann habe ich erzählt, der Mann läuft und läuft und läuft und je näher er dem Hause seines Vaters kommt, umso langsamer wird er. Dreimal dürft ihr raten, warum. Da sagt einer, der hat Angst gehabt, dass der Vater den Kettenhund auf ihn hetzt. Viertes Schuljahr. Diese Angst haben wir auch. Immer wenn wir in eine Krise hineingeraten, in eine Not, in eine Krankheit, in ein Todesurteil, dann denken wir, jetzt kommt's. Jetzt kommt die Abrechnung für alle meine Sünden. Aber die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Angst aus, sagt Johannes, sodass wir wie der Christus in dieser Welt sind und sogar Freimütigkeit haben dürfen im Blick auf den Tag des Gerichtes. Wissen Sie, da hat sich der Sohn, der immer langsamer wurde, einen Spruch zurechtgelegt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das hat er immer wieder aufgesagt, bis er es auswendig konnte. Und dann war er am Hause seines Vaters und da läuft ihm dieser Vater entgegen und verschließt ihm den Mund mit einem Kuss. Der kommt noch nicht einmal dazu, sein Sprüchlein aufzusagen. Das ist der Gott, der keine Vorwürfe macht. Der Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Und der beschenkt ihn mit dem Kleid der Herrlichkeit, mit den Sandalen der Freiheit und mit dem Ring der Vollmacht. Ja, es ist wahr, das weiß auch Jakobus, was Paulus wusste. Seine Güte führt uns zur Umkehr und zur Heimkehr. Mehr als alle seine Drohungen, als alle Gerichte, als aller Zorn. Seine Güte, haben wir das schon einmal erlebt, dass wir das jüngste Gericht erwartet haben, wie Saulus von Tarsus in den 3 Tagen, als er nichts gegessen und getrunken hat und blind am Boden lag. Und dass uns dann Gott seine Güte erweist. Unverdient und schrankenlos und noch nicht einmal Vorwürfe macht. Uns an sein Herz zieht, sodass wir das Herz unseres Gottes schlagen hören. Aber Vers 6 bis 7, das müssen wir uns doch sagen lassen. Wenn wir um Weisheit bitten und was immer an Mangel in unserem Leben ist, sollten wir bitten im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein zwiegeteilter Mann, ein Mann mit zwei Seelen, unstet in allen seinen Wegen. Hier müssen wir wirklich auch wieder Fragen an das Wort Gottes stellen. Gibt es nicht bei einem jeden Gotteskind immer wieder einmal Zweifel? Ich höre noch Willi Schirmacher, wie er mir einmal gesagt hat, ich weiß auch nicht, warum Gott das ganze Theater der Heilsgeschichte machen muss, bis er endlich eingreift und der Sache ein Ende macht. Aber lassen wir es. Warten wir es ab. Erbarmet euch der Zweifelnden. Das hat Jakobus auch gesagt. Erbarmet euch der Zweifelnden. Das ist nun hier nicht so gemeint, dass wir beim Beten von vornherein wissen, das kriegen wir. Was wir jetzt im Eigenwillen oder weil es uns so gefällt, weil es unserem Fleisch behagt, bitten, das wird uns der Vater geben. Wir sollen ja, weil hier geschrieben steht, der zweifle nicht, keine Sekunde zweifeln. Aber was machen wir dann, wenn es nicht kommt? Wissen Sie, das kann nur so verstanden werden oder könnte nur so verstanden werden, wenn wir wüssten, dass unsere Bitte in vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters stünde. Dann allerdings könnten wir in einer solchen Weise beten. Wie ist das gemeint? Wie ist der Zweifel des schizophrenen Mannes, des zwiegespaltenen Mannes in der Nachfolge hier gemeint? Es ist ein Zweifeln an der Tatsache, dass Gott mich überhaupt hört und dass er mich seinem Willen gemäß auch erhört, allerdings seinem Willen gemäß. Und wenn der Apostel Paulus sagt, dass der Heilige Geist unsere Bitten umwandelt mit unaussprechlichen Seufzen und in einer gotteswürdigen Weise vor den Thron des Vaters trägt, dann würden wir unsere Bitten vielleicht oftmals gar nicht wiedererkennen, wenn wir sehen, wie der Heilige Geist sie vor dem Vater aller Vaterschaften vorbringt. Professor Ströder hat gesagt, wie viel wird gebetet, geschrien, gesungen, wie wenig Erhörung geschieht. Warum? Auch darum, weil wir meinen, Gott müsse zuerst uns hören, so wie wir es wollen. Und er besteht darauf, dass wir zuerst ihn hören. Dann hört er uns. Aber das bleibt schon. Der wankelmütige Mann, der Mann mit zwei Seelen, hin und her gerissen zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Ebbe und Flut seiner Seele, zwischen den Gemütszuständen der Depression und des Hochmutes, wo er nach den Sternen greift. Und er wird wie zu einem steuerlosen Schiff in der Brandung hin und her geworfen von Sturm und Wellen. Und das sollte so nicht so sein. Wir sollten in unseren Seelen Heilung empfangen. Lesen wir einige Verse weiter. Vers 21 in Jakobus 1. Deshalb leget ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfanget mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag, oder aber auch, das eure Seelen zu heilen vermag. Der Soter ist nicht nur der Retter, sondern er ist auch der Arzt. Ausheilung der Seele nach der Wiedergeburt des Geistes, in dem der Heilige Geist wohnt und der überstrahlen will auch auf unsere Seele, die mit hineingenommen werden soll in das Heil. Denn sie soll ja auch bewahrt bleiben, völlig, bis auf den Tag Jesu Christi, wie es Paulus sagt. Nicht nur der Geist, sondern auch die Seele und der Leib. Wenn Paulus sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, der Feigheit, der Wankelmütigkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, dann meint er dies nicht als eine Drohung, als ein Gesetz, das er widerlegen möchte auf alle Schwermütigen und Beladenen, sondern dann meint er es als eine Verheißung die in dieser Furchtsamkeit und in diesem Zweifel stehen. Als eine Verheißung Gottes, der uns seinen Geist gegeben hat, als einen Geist der Kraft. Der uns seinen Geist gegeben hat, als einen Geist der Liebe. Und der uns seinen Geist gegeben hat, als einen Geist der Disziplin und der Selbstzucht. Und deshalb sagt Petrus, umgürtet die Lenden eures Gemütes, eurer Seelen, eurer Emotionen. Denn wenn ein Mann in der Vergangenheit, im Griechentum, der in seinem Langgewand lief, einen Wettlauf antreten wollte, dann musste er dieses Gewand entweder ablegen oder gürten, damit er nicht strauchelte und fiel. Ja, es ist wahr, dieser Gott, der keine Vorwürfe macht, der bereitwillig gibt, wenn wir ihn um die Güter seines Geistes bitten und um den Reichtum seines Wortes und um die Befähigung zum Dienst, um die wunderbaren Gnadengaben, die durch den Geist bewirkt werden. Dieser Gott möchte unser Herz durch die Gnade festmachen. Er möchte uns zum vollen Erbe führen und möchte uns vollenden. Und das Ziel wird uns auch gezeigt in Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, erträgt, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, welchen er denen verheißen hat, die ihn lieben, die ihn lieben. Die Liebe zu Gott ist das alles Entscheidende. Und Paulus kann einmal in Römer 5 sagen, deshalb wird die Hoffnung nicht enttäuscht. Deshalb bricht die Hoffnung nicht resignierend zusammen, weil die Liebe Gottes, aber auch die Liebe zu Gott ausgegossen ist in unsere Herzen. Liebe wird nicht enttäuscht. Liebe resigniert nicht völlig. Liebe überwindet gelegentlichen Zweifel. Liebe bleibt in der Hoffnung stehen auf den Geliebten. Der Siegeskranz des Lebens. Anathema, ausgeschlossen vom Heil, verbannt, ist nur der, der den Herrn Jesus nicht lieb hat. Und das sagte man im Urchristentum beim Herrenmahl. Maranatha, Herr Jesus, komm in unsere Mitte. Anathema für die, die nicht zur Gemeinde gehören, die den Herrn Jesus nicht lieb haben. Sie mögen nicht teilnehmen am Brechen des Brotes. Ja, das ist entscheidend. Und das sagt auch Paulus, der den guten Wettkampf gekämpft hat, der den Lauf des Glaubens zum Ziel geführt hat und der nun weiß, dass der Herr, der gerechte Richter, ihm den Siegeskranz der Gerechtigkeit geben wird. Aber nicht nur ihm, sondern allen, die seine Erscheinung, die Jesu Erscheinung liebhaben. Siegeskranz des Lebens, Siegeskranz der Gerechtigkeit, der Siegeskranz der Herrlichkeit, den Petrus als Lohn erwähnt für vorbildliche Hirten der Gemeinde Jesu Christi. Aber eines weiß ich. Es gibt in der Offenbarung einen feierlichen Augenblick, wo die 24 Priesterältesten des Himmels das Lamm auf dem Thron erblicken. Und was tun sie dann? Sie nehmen ihre Kronen vom Haupt und werfen sie in den Staub. Das werden auch wir einmal tun. Selbst wenn wir gekrönt werden, wenn wir das Lamm sehen, dann werden wir alles in den Staub legen. Dann werden wir sagen, du allein bist würdig. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und dann Vers 13 und folgende. Und da geht es nun um den Weg der Sünde in uns. Und wir werden sehen, das Böse in unserem Leben, die Sünde, wird nicht auf Gott zurückgeführt. Jakobus führt es eigenartigerweise auch nicht auf den Satan zurück, obwohl das stimmen würde. Aber wir sind sehr schnell damit zur Hand, wenn Sünde in unser Leben einbricht, das auf den Teufel zu schieben. wer von uns ist denn wie David ein Mann, dem gesagt wird, du bist der Mann, der da hintritt und seine Sünde bekennt vor Gott und den Menschen. Wir haben alle 1000 Ausreden und in der Seelsorge versuchen wir, den eigentlichen Herd unserer Not und unserer Sünde zu verdecken und treiben allerlei vordergründige Kulissenschieberei. Und deshalb braucht der Seelsorger Weissagung, damit er hindurchstoßen kann an den eigentlichen Herd der Not. Nun wollen wir es lesen. 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, nämlich zum Bösen versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Das ist ein scheinbarer Widerspruch zu den ersten Versen, wo wir von der Versuchung als einem Element auf dem Sohnesweg lasen. Von einer Versuchung, die vom Vater uns angeordnet ist, zum Guten, aber nicht zum Bösen. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemanden zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und geködert wird. Nämlich fortgezogen aus der Sicherung in Christo. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, offensichtlich geschieht eine Zeugung, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet und ausgereift ist, gebiert den Tod. Das ist eine merkwürdige Zeugung und eine merkwürdige Schwangerschaft, die nicht in unserem Leibe beginnt, wie die Pietisten immer wieder fälschlicherweise meinten, sondern in unserem Geiste und in unserem Willen. Es sind Willensentscheidungen des Geistes und der Seele, die der Sünde vorausgehen. Und der Leib ist lediglich das Instrumentarium der Ungerechtigkeit und der Sünde. Der Leib kann ebenso das Werkzeug Gottes sein und der Gerechtigkeit als Tempel des Heiligen Geistes. Der Weg der Sünde, die Zeugung des Bösen. Wir haben vorhin von der Zeugung Gottes gehört. Davon, dass wir gezeugte Erstlinge sind seiner ganzen Schöpfung. Gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Ja, das ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu diesen Kräften der Wiedergeburt und der Neuzeugung stellen, die aus dem Wort herausfließen, durch den Heiligen Geist. Und vielleicht vergeht uns dann eher die Lust am Sündigen, an der Zeugung, die aus dem Bösen herauskommt und die durch die innewohnende Sünde, die wir alle in uns tragen, ausreift. Das ist nun eine praktische Sache. Wir denken hier an Judas, der zunächst einmal ein Dieb war, weil er die Kasse trug, der wahrscheinlich zur zelotischen Untergrundsbewegung Israels gehörte und die entwendeten Gelder ihr zur Verfügung stellt. Das war das Erste. Der zweite Akt dieser Tragödie ist, dass der Satan ihm einen Plan ins Herz gegeben hat, Jesus an seine Feinde auszuliefern, damit es sich endlich erweise, ob er der verheißene Machtmessias ist oder nicht, und damit dieser Jesus endlich Farbe bekennt. Und der dritte Akt, Johannes 13, 27, nachdem Jesus ihm den Bissen gereicht hat, fuhr der Satan in ihn, Innewohnung des Feindes. Da haben wir auch diese Verlaufsstudie der Sünde, wie wir sie eben bei Jakobus vernommen und gehört haben. Aber nun auch die prophetische Seite dieses Wortes. Aber ich lese noch einmal von Vers 13 an. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und wir haben aus dem Zusammenhang, haben wir gespürt, dass es hier um Versuchung zur Sünde geht. Versuchung zum Bösen. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, und selbst versucht er niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und geködert wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift oder vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Auf diesem Feld gibt es also die Möglichkeit eines lebensgefährlichen Irrtums. Und diesem Irrtum sind schon viele erlegen, auch erkenntnismäßig. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wir könnten hinzufügen, bei welchem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichtes Wechsels Schatten, noch nicht einmal der Schatten eines Lichtes. Das ist der Vater aller Vaterschaften, das ist der Vater der Lichter, der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, mit dem wir es zu tun haben. Hier wird er uns geschildert als ein Gott, aus dem kein Böses hervorkommen kann, als ein Gott, aus dem keine Finsternis kommen kann, weil er Licht ist, als ein Gott der Wahrheit, aus dem keine Lüge kommen kann, als ein Gott, der niemals den Satan als Satan erschaffen hat, der nur einen aus sich selbst herausgestellt hat, der in vollkommener Wesensgleichheit mit ihm stand, nämlich den geliebten Sohn. Wäre der Böse in ihm gewesen, dann wäre Gott selbst zwiegespalten. Dann wäre in Gott selbst eine finstere Seite und eine lichte Seite. Licht und Dämonie. Aber welchen Anteil hat das Licht mit der Finsternis? Welche Gemeinschaft die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit? Welcher Anteil habe besteht zwischen dem Christus und dem Belial, dem Satan? Das ist auch ein Wort über das Wesen Gottes. Und darin besteht die Wesensbegrenzung Gottes und die Selbstverpflichtung Gottes, von dem es heißt, es geziemte ihm, weil er viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden zum Ziel zu bringen. Und da sage ich immer wieder eines gerne: Gott ist nicht allmächtig. Nicht im philosophischen Sinne. Hören Sie bitte zu, genau zu. Er kann gewisse Dinge nicht. Er kann nicht lügen. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bereut zwar seine Gerichtsmaßnahmen, die er beschlossen hat, aber er kann seine Gnadengaben und Berufungen niemals bereuen. Er kann es nicht. Er hat es bei sich selbst beschworen, dass er alle seine Verheißungen in dem Christus, in dem sie Ja und Amen sind, ausführen will und wird durch uns, seine Glieder. Das ist die Wesensbegrenzung Gottes. Wunderbar, dass er sein eigenes Wesen nicht überschreiten kann zum Bösen hin. Er will es nicht, er kann es nicht. Er kann es nicht, weil er es nicht will. Er kann es nicht, weil er so nicht ist. Wir haben ein falsches Bild Gottes. Ein falsches Bild Gottes, das vielleicht geprägt ist durch die Erlebnisse unserer Kindheit mit unserem Vater. Und ich weiß, wovon ich rede. Manche tragen dieses Bild eines ungerechten Vaters, der in keiner Weise Abbild des Vaters Jesu Christi war, lebenslang mit sich herum und immer dann, wenn eine Not kommt, sofort ist das Misstrauen da gegen Gott. Und das dürfen Sie mir glauben. ein Ziel hat der Satan in der Gegenwart. Er hat viele Ziele. Er möchte die Gemeinde Gottes in den Strudel der Esoterik und des Okkultismus hineinreißen, in jene neue Gnosis, die heute die ganze Welt überflutet. Er möchte den Wortreichtum unserer Generation reduzieren auf 200 Wörter Bildzeitungsdeutsch, damit keiner von den jungen Leuten die Bibel mehr versteht. Schon gar nicht das, was wir hier sagen. Aber er will eines noch viel dringlicher bei den Gotteskindern: Misstrauen erwecken gegenüber dem lebendigen Gott. Wir werden nur standhalten in den Schrecken der Endzeit, wenn wir in dieser Frage klar sehen. Wenn wir alles andere fallen lassen müssen, dieses eine gilt es hochzuhalten, das Zeugnis vom Charakter Gottes. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe, nur gute Gabe und nur vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Lichtes Wechsels Schatten. Nach seinem Eigenwillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ich möchte schließen mit einem Wort von Oswald Chambers und vielleicht damit die Gedankengänge noch einmal zusammenfassen. Schauen und Wirklichkeit. Zu dem Wort aus Jesajas 35,7, wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Ehe etwas zur Wirklichkeit wird, schauen wir es immer als ein geistliches Ideal. Vollkommen und vollendet. Wenn wir gewahr werden, dass das Erschaute, obschon es wirklich ist, in uns noch nicht zur Wirklichkeit geworden ist, ist die Zeit gekommen, wo sich uns der Teufel mit seinen Versuchungen naht. Dann sind wir geneigt zu sagen, es habe keinen Zweck weiterzugehen. Anstatt dass sich das Erschaute verwirklicht hat, sind wir in das Tal der Demütigung gekommen. Gott gibt uns eine wortgemäße Schau, und dann führt er uns hinunter in die Tiefe, um uns der Schau entsprechend in seine Form zu hämmern. Und in der Tiefe ist es, wo so viele von uns schwach werden und nachgeben. Jede Schau, jede geistliche Schau wird zur Wirklichkeit werden, wenn wir Geduld haben wollen. Bedenke, wie ungeheuer viel Zeit Gott hat. Er ist nie in Eile. Seitdem wir die Schauung hatten, ist Gott immer an der Arbeit, uns nach der Gestalt seines Idealbildes zu formen. Und immer wieder entschlüpfen wir seiner Hand und versuchen uns in unsere eigene Form zu hämmern. Das Erschaute ist kein Luftschloss, sondern es ist das Bild von dem, was Gott möchte, dass wir sein sollen. Lass ihn dich auf seine Töpferscheibe nehmen und dich so drehen, wie es ihm gefällt. Verliere nie den Mut bei diesem Vorgang. Wenn du einmal eine solche wortgemäße Schau gehabt hast, magst du so viel du willst versuchen, dich mit einer niedrigeren Stufe zufrieden zu geben. Gott wird es niemals zulassen. Amen.
Wir wollen noch zusammen beten. Für diese Abendstunde danken wir dir, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir für deine Wesensoffenbarung in deinem Sohn, in deinem Wort, in deinem Licht, die uns geworden ist. Wir danken dir für deinen Sohnesweg, Herr Jesu, unser Herr, unser Haupt. Und wir danken dir, dass du uns in deine Wege hineinführst, weil du und der Vater uns hineinbilden willst in dein Bild. Wir beten dich an, wir geben dir die Ehre, wir sagen dir den Dank. Und nun befehlen wir uns dir an. Lass deinen Frieden segnend auf uns allen ruhen. Gib uns allen eine bewahrte Nacht, ein geleitet Sein in dir. Amen.
Amen.